Ich bete mit uns. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt versammelt sein dürfen in deinem Namen. Wir danken dir, Herr, dass du mitten unter uns bist. Wir danken dir, Herr, dass du auch in unseren Herzen wohnst. Und wir danken dir vor allem auch, Herr, keiner wird zu Schanden. Wir danken dir, Herr, dass wir dich haben als unseren guten Hirten, als unseren Heiland, dass wir Glieder sein dürfen an deinem Leib und so fest mit dir im Geist verbunden. So preisen wir dich und beten dich an, bitten dich jetzt, Herr, für unsere gemeinsame Stunde um deinen Segen und auch besonders um Segen auch für die Verkündigung unseres Bruders. Amen.
Wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Am Ende unserer Einheit könnt ihr noch einmal einen Test ablegen, wie das mit Schweizer oder deutscher Nummerierung geht. Da gibt es nämlich ein Lied mit der Zahl 306, also 306 oder so. Roland, Land, Land, höre des Herrn Wort. So spricht der Herr. Schreib diesen Mann auf als einen, der ohne Kinder ist. Einen Mann, den seinem Leben lang nichts gelingt. Denn keiner seiner Nachkommen wird das Glück haben, dass er auf dem Throne Davids sitze und in Juda herrsche. Wehe euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umkommen lasst und zerstreut, spricht der Herr. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, von den Hirten, die mein Volk weiden, ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen. Siehe, ich will euch heimsuchen, um eures bösen Tuns willen, spricht der Herr. Und ich will die übrig gebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe. Ich will sie wiederbringen zu ihren Weideplätzen, dass sie sollen wachsen und viel werden. Und ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken, noch heimgesucht werden, spricht der Herr. Und siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden, Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. So steht es in Jeremia 22, ab Vers 29 bis ins Kapitel 23, Vers 6. Die meisten Bibeln haben zwischen Ende von Kapitel 22 und 23 wieder eine Überschrift drinnen, die eigentlich den Textfluss ein bisschen unterbricht, aber es ist genau so, wie ich es gelesen habe, dass Gott dem Chonja verspricht, nach dir wird keiner mehr auf dem Stuhl Davids sitzen aus diesem Haus. Und dann beginnt dieser Abschnitt, wo Jeremia etwas empfängt über den richtigen Hirten, den wahren Hirten, den guten Hirten. Ich habe mehrere Punkte, sie stehen auf der Gliederung auf Seite 5. Drei Ämter gab es in Israel. Drei große Ämter im Alten Testament, eingesetzt, um das Volk Gottes in seiner Berufung vor Gott zu erhalten. Den König, den Priester und den Weisheitslehrer. Der König war zuständig dafür, dass im Volk Gerechtigkeit herrschte, dass jeder bekam, was ihm zustand. Er sollte fürsorglich und weise regieren und dafür sorgen, dass das Volk nicht von inneren Feinden, Korruption, Ausbeutung, Profitgier zerstört wurde. Und der König war auch verantwortlich für die soziale Gerechtigkeit. Er sollte dann das Volk vor äußeren Feinden schützen. Der König war gesegnet in seinem Amt, solange er selbst unter der Autorität Gottes stand, selber Knecht Gottes, Freund Gottes war. Der Priester regelte den Umgang mit Gott. Er rief das Volk zur Buße und Umkehr und brachte die Opfer, die das Volk wieder mit Gott versöhnten. Er erneuert die Beziehung zu Gott, stiftet Frieden mit Gott im Opfer. Und dann war noch der Weisheitslehrer da, er sollte die Wahrheit der Tora dem Volk so klar machen, dass sie das tägliche Leben prägt. Er sollte die lebenerhaltenden und bewahrenden Gebote verkündigen und dem Volk helfen, hinter jedem Gebot Gott selber als den Liebhaber des Lebens zu erkennen. Und wenn jetzt der Priester das Volk nicht mehr zur Buße und Umkehr rief, sondern nur noch mechanisch einen total veräußerlichten, pompösen Kult vollzog, der keine Änderung der Herzen forderte, wenn Gnade und Barmherzigkeit Gottes billig verschleudert wurden, dann war es an der Zeit, dass Gott sich auf besondere Weise Gehör verschaffte. Wenn die Weisheitslehrer nicht mehr Gottes Wort, sondern nur noch ihre eigenen Weisheiten verkündeten und zu bloßen Moralpredigern verkamen, die nur noch Wohlverhalten forderten, die nur noch mit Druck und Appell und Forderung und Drohung an das Volk herantraten, dann war es die Zeit, dass Gott eine neue Stimme schickte. Und wenn der König selber zum schlimmsten Feind seines Volkes geworden war, weil er für seine luxuriöse Amtsführung dem Volk das Fell über die Ohren zog, sein Volk ausbeutete und ausblutete und seine Hofbeamten selber am tiefsten in die Skandale der Korruption verwickelt waren, wenn die Könige schließlich nicht mehr Gott zum Bundesgenossen gegen die äußeren Feinde des Reiches anrief, sondern nur noch in den Grenzen des menschlichen Möglichen gedacht haben und eine zwielichtige, nutzlose Schaukelpolitik mit weltlichen Mächten betrieben haben und so das Reich aufs Äußerste gefährdeten, dann war das die Stunde der Propheten. Darum das Zweite, die Stunde des Propheten. Sie kommen immer in dunklen Zeiten. Propheten sind Gottes letzte Maßnahme, ehe König, Priester und Weisheitslehrer den Point of No Return überfahren und dann das Volk mit sich in den Abgrund reißen. Sie sind keine angenehmen Zeitgenossen, weil sie einen Schaden aufdecken und Sünde beim Namen nennen müssen. Propheten sind wie wunde Daumen, sie schmerzen. Aber hinter all dem Schweren und Harten, das sie zu sagen haben, steht immer auch noch der Liebeswille Gottes. Sie predigen Gericht, damit das Gericht abgewandt werden kann durch Buße und Umkehr. Sie warnen vor dem Untergang, damit der Untergang aufgeschoben werden kann, weil ein Volk und eine Gemeinde zu Gott zurückkehrt. Die Zeit, in die Jeremia hier in unserem Text hineinspricht, war eine außerordentlich schwierige, gefahrvolle Zeit, eine Zeit knapp vor diesem Point of No Return. Das Reich Israel hat bereits 130 Jahre vorher aufgehört zu existieren. Die Assyrer hatten 10 der 12 Stämme weggeschleppt und in alle Winde zerstreut. Die Assyrer wurden dann durch die Babylonier abgelöst. Der letzte Lichtblick für das Reich Juda, das übrig geblieben war, war dann der König Josia gewesen. Er hat etwas außerordentlich Spannendes getan. Er hat sich beim Verlesen der Tora gedemütigt, gebeugt, seine Kleider zerrissen, Buße getan, stellvertretend für sein ganzes Volk. Und dann macht Gott ihm eine atemberaubende Zusage. Weil du dich gedemütigt hast, wird das Unheil, das ich verkündigt habe, nicht mehr in deiner Generation kommen. 2. Könige, Kapitel 24, die Verse 16 bis 20 und parallel die 2. Chronik 34, die Verse 24 bis 28 lesen wir von dieser Buße des Königs Josia. Das ist schon eine atemberaubende Sache, dass Gott auf die Buße eines Mannes hin, die echt ist, das Gericht aufschiebt und dass er einem Mann wegen seiner Buße eine ganze Generation schenkt. Wir haben Vergleichbares übrigens bei Abraham, der mit Gott feilschen und handeln darf wie ein Basari, um für die wenigen Gerechten in Sodom einzutreten. Und es ist fast so, als Gott sagt, ich suche im Grunde nur jemanden, der dazwischen tritt. Ich suche nur einen Beter für die Gottlosen, damit ich die Gottlosen verschonen kann, wenn nur jemand da ist, der für sie eintritt. Beim Hesekiel finden wir im Kapitel 22, Vers 30 noch einmal das, dass Gott sagt, ich habe im Grunde nur nach einem Mann gesucht, der sich zur Mauer macht für das Volk. Aber ich habe keinen gefunden. Da ist es dann schon zu spät. Josia ist eines dieser kleinen Wunder in der Geschichte Israel. Ganz früh König geworden, ganz früh Gott gesucht, treu geblieben. Am Ende seines Lebens macht er eine Dummheit, die ihn dann das Leben kostet, aber das fällt unter die Alterstorheiten oder in die Midlife Crisis. Ihr könnt das sehen, wie ihr wollt, aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Auf Josia folgen schwache und problematische Könige. Joachim von 608 bis 598, der Sohn Josias. Er übernimmt den Thron und war ganz anders als sein gottesfürchtiger Vater. 2. Könige 24, Vers 4 berichten, dass er Jerusalem mit unschuldigem Blut erfüllte. Das aber wollte der Herr nicht vergeben. Vom Charakter her ist Joachim stolz, egoistisch, gnadenlos, eitel und rachsüchtig. Er vergrößert seine Paläste, legt eine enorme Verschwendungssucht an den Tag und führt seine teuren Pläne mit unglaublicher Gemeinheit und Rücksichtslosigkeit aus. Unter Joachim kann man den moralischen und sozialen Verfall minutiös beobachten. 604 muss er sich Babylon als erstes Mal unterwerfen. Aber das Interessante ist, obwohl die dunklen Wolken am Horizont sich zusammenballen und unübersehbar wird, dass das Unheil nahe ist und droht, ist dieser Mann nicht bereit und fähig oder willens, sich zu beugen. Als ihm, geschrieben von Baruch, die Prophetie des Jeremia vorgelegt wird, seine Zeit und sein Reich betreffend, da sitzt er ganz entspannt im Wintergarten, hat ein Kohlebecken vor sich und immer wenn der Leser, Judi, einen Abschnitt gelesen hat, schnitt er von der Rolle ab und warf es lässig, arrogant ins Feuer, bis nichts mehr übrig war. Und diese letzte grenzenlose Missachtung der Botschaft, die Gott dem Jeremia aufgetragen hat, um sie dem König auszurichten, diese arrogante Beiseiteschieben des Wortes, geht mich nichts an, das ist der Point of No Return, den er überfährt und damit ist sein Geschick besiegelt. Und so wird über ihn und auch über seinen kurzen Nachfolger Chonja oder Joachim, der nur 3 Monate regiert, es wird über ihn ein vernichtendes Urteil gefällt, das genau darin gipfelt, was ich gelesen habe. Keiner seiner Nachkommen wird das Glück haben, dass er auf dem Thron Davids sitze und in Juda herrsche. Das heißt, mit Joachim bzw. dann noch Joachim endet die königliche Linie. Es wird keiner mehr aus dieser Linie König sein im Haus David. Das ist das Dritte. Kein König kommt mehr aus der Linie des Salomo. Ich habe euch hier eine kleine Aufstellung abbilden lassen. Jesus Christus ist als Messias Priester, König und Prophet. Nun, als Prophet brauchte er keine Abstammungslinie. Als Priester hätte er eigentlich aus Levi stammen müssen. Aber der Hebräerbrief klärt uns auf, dass Christus nicht gekommen ist aus Levi, sondern ein Priester ist, nach der Ordnung des Melchisedek. Und als Priester aus der Ordnung des Melchisedek ist er Priester mit einem universalen Amt. Und so kann er als Priester mit seinem universalen Amt gleichzeitig sein, der König aus Juda. Und manche haben sich vielleicht schon mal gefragt, wie man das auflöst. Viele wissen es vielleicht. Der arme Josef, der hat ja nicht nur für eine ganze Zeit auf seine liebe Maria verzichten müssen. Der hat ja angeblich auch noch das Pech, dass er zwei Väter hat. In Matthäus 1, Vers 17 lesen wir, Jakob zeugte Josef. In Lukas 2, die Verse 23 bis 38, Lukas 3, Entschuldigung, danke, Fehler. Da lesen wir dann, Josef war ein Sohn Elis. Und das Rätsel löst sich auf, wenn man das nimmt, dass er der Schwiegersohn war. Die eine Sache, Jakob zeugte Josef, das ist eindeutig. Und dieser Jakob kam von David über Salomo und das war die königliche Linie. Maria kam von David, aber über Nathan. Das war eine Nebenlinie, eine dynastische Linie. So war Josef der Prinz aus der königlichen Linie und Maria stammte ebenfalls aus dem Hause David, aus einer Nebenlinie über Nathan. Aber weil die Linie über Salomo eben unter Joachim bzw. Joachim abgeschlossen ist, kam Josef natürlich auch nicht als Vater in Frage. Maria, die Mutter, stammt auch aus dem Haus David, aus einer Nebenlinie, und Josef war der Schwiegersohn des Eli. So löst sich diese Geschichte mit den beiden Vätern eigentlich einigermaßen vernünftig auf. Und mit hinein spielt natürlich noch, ohne dass ich da lang drauf herumreiten möchte, aber mit hinein spielt natürlich auch, dass als Jesus in die Welt kommen sollte, er von Gott beabsichtigt war, ein zweiter, letzter, anderer Adam zu sein. Im Leben oder bei der Zeugung Jesu wiederholt Gott im Grunde das, was er am Anfang der Schöpfung mit Adam gemacht hat. Bei Adam hatte Gott Staub genommen, ihn geformt, gebildet und diesem Staub durch den Odem, Neshama, das Leben eingehaucht. Seelisches Leben, aber auch geistliches Leben. Der erste Mensch war eine Verbindung gewesen aus Materie und Geist. Und weil dieser Mensch gefallen war und seine Berufung nicht bewahrt hatte, nimmt Gott in Christus noch einmal Anlauf und sagt, ich probiere es nochmal. Er nimmt Materie, den Leib der Maria, braucht keinen menschlichen Vater, sondern zeugt in diesem Leib, in dieser Materie, ein neues Leben durch den Geist. Das ist die eigentliche, wesentlichste Bedeutung dieser ganzen jungfräulichen Empfängnis. Es geht dabei überhaupt nicht groß um die Frage nach dem Wunder. Ich sage immer dazu, wenn Gott einen ganzen Kosmos durch ein Wort in Dasein setzen konnte, dann wird er wohl auch noch ein Kind zusammenbringen, das keinen leiblichen Vater hat. Das ist die naturwissenschaftliche Frage. Ist für mich völlig klar. Aber die Bedeutung ist umwerfend. Gott schafft noch einmal in Jesus einen Adam, einen letzten, zweiten, anderen Adam. Einen Menschen, der noch einmal so als Mensch in dieses Leben tritt, so wie der erste Adam ursprünglich aus der Hand Gottes hervorgegangen war. Denn Gott wollte es wissen. Ist die Idee von Mensch, die ich hatte, ein Irrtum? Oder ist es möglich, genau so Mensch zu sein, wie ich mir das vorgestellt habe? Und so ist das eigentliche Wunder an Jesus nicht seine Göttlichkeit. Es ist mit Verlaub, er hat mir das immer wieder verziehen. Es ist keine Kunst, Gott zu sein, wenn man Gott ist. Aber es ist unglaublich spannend, Mensch zu sein, nach der Art, wie Gott sich das Menschsein vorgestellt hatte. Und das Eigentliche an Jesus, was aufregend ist, ist dieses Menschsein zu bewahren in einer Welt, die kein Paradies mehr ist, sondern eine Wüste. Und während Adam im Paradies mit einem Anlauf zu Fall kam, widersteht Jesus dem Feind in einer Welt, die eine Wüste ist, dreimal. Und ich weiß nicht, wie ihr das denkt, aber für mich steht fest, in dieser Versuchung in der Wüste hätte Jesus fallen können. Sonst wäre das nichts weiter als eine Scharade gewesen, ein abgekartetes Spiel, eine Schmierenkomödie. Jetzt machen wir mal ein bisschen Versuchung, aber du kannst eh nicht fallen. Nein, er hat im Gegensatz zum ersten Adam seine Würde und seine Berufung bewahrt und ist das geblieben, wozu Gott ihn eingesetzt und bestimmt hatte. Das also Jesus Christus, König, Priester, Prophet, König aus dem Haus David, aber nicht mehr aus der königlichen Linie, sondern über eine Nebenlinie, über Maria. Viertens, ein mutmachendes Wort in trostloser Zeit, ein König, der gerecht regieren wird. Jeremia 23, Vers 3 und 4 hat es einmal drinnen: Ich will die Übriggebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe, will sie wiederbringen zu ihren Weideplätzen, dass sie sollen wachsen und viel werden. Und ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken, noch heimgesucht werden, spricht der Herr. Und dann ab Vers 5 die ganz starke Ansage: Siehe, es kommt die Zeit. Und den Text schauen wir uns ein bisschen genauer an. Siehe, Jeremia 23 ab Vers 5, schau doch, heb den Kopf, heißt das. Schau nach vorn, es kommt noch einmal ganz anders. Es gibt nämlich keinen einzigen Propheten in der Bibel, der das Volk Gottes ohne Hoffnung gelassen hätte. Keinen einzigen, der nur Untergang, Zerstörung angekündigt hätte. Für alle Wunden haben die Propheten auch einen heilenden Balsam. Wahrheit ohne Hoffnung ist unerträglich. Überführung ohne Perspektive macht nur zerschlagen. Und so richtet der Prophet auch sein Volk auf, richtet ihnen den Blick nach vorne auf das, was Gott an ihnen tun wird. Es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Ich will. Die Hoffnung liegt auf diesem Wort und nirgendwo sonst. Hoffnung kommt nicht aus Erfahrung. Was wir erleben, ist nicht Grund zur Hoffnung. Diese Welt wird nicht von Tag zu Tag besser, heller, lebenskräftiger. Sie trägt den Tod in sich, aber die Hoffnung ist in diesem kleinen Wort: Ich will. Ich will etwas tun. Ich nehme das nicht hin. Ich bleibe da nicht stehen, sondern ich will die Dinge von mir aus noch einmal anstoßen und auf einen guten Weg bringen. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen, zu lesen in 1. Mose 3, Vers 15. Einmal wird einer kommen, heißt es, der siegend stirbt und sterbend siegt. Aber davor steht das: Ich will Gottes. Und so kommt die Hoffnung nicht aus menschlichen Möglichkeiten, sondern kommt einzig und allein daher, dass Gott kommt und eingreifen will. Ich werde es tun. Was euch hilft, kommt nicht aus euch, von euch. Ihr braucht und könnt es euch nicht selber geben und schaffen. Ich will es tun. Ich will einen erwecken. Der soll König sein. Jesus Christus ist zuerst der König der Herzen. Das erste Reich, das er aufrichtet, ist das Reich Gottes im Herzen. Ehe er sich niederlässt auf dem Weltenthron, beansprucht er zuerst den Thron des Herzens. Und es gibt keine veränderte Welt ohne verwandelte Menschen. Reich Gottes heißt nichts anderes als Gott ist wieder die Mitte des Lebens. Er hat seinen angestammten Platz wieder eingenommen. Er sitzt auf dem Thron und Gott stellt das richtige Verhältnis wieder her. Das Recht, das er bringt, ist das Recht des Königs, der ein menschliches Herz wieder mit Beschlag belegt und es sich wieder zurückerobert. So stellt Gott den Menschen wieder unter seine Oberhoheit. Und wo ein Mensch wieder zurückkommt unter Gott, da kommen auch alle anderen Verhältnisse wieder in Ordnung. Die Propheten hatten viel davon geschrieben, wie alles durcheinander geraten war unter den falschen Königen. Aber jetzt kommt wieder alles in Ordnung unter diesem König, der der Messias ist. Das Verhältnis zum Wort kommt bei so einem Menschen wieder in Ordnung, der sich diesem König überlässt. Er hört die Weisung Gottes wieder und stellt sich wieder unter die Führung durch das Wort. Die Verhältnisse zum Bruder kommen durch Versöhnung in Ordnung und das Verhältnis zu den Elenden in Barmherzigkeit. Und er wird weise regieren. In den Evangelien erscheint Jesus als der gute Hirte. Im Alten Testament wurden die Könige auch Hirten des Volkes genannt, aber die Herde ist unter ihren Händen nur verkommen. Und als Jesus kommt, ist er der echte, der gute Hirte. Gut im Griechischen, Kalos, heißt dann schön und anziehend. Er ist der Hirte mit einem gewinnenden Wesen, der das Zutrauen weckt und das Vertrauen nicht missbraucht. Er fordert nicht nur den Thron des Herzens. Er kommt so anziehend und so schön, dass man ihm diesen Thron gerne überlässt. In Christus ist zum ersten Mal einer unter die Menschen getreten, der ihnen nicht das Fell über die Ohren zieht. Einer, der nicht mit Schwert und Gewalt regiert, und sie haben es alle sofort gemerkt, was bei ihm anders ist. Darum haben sich so viele zu ihm hingeflüchtet. Alles, was zerstreut war und unversorgt, verlaust und verwundet, verstoßen und verachtet in der Gegend herumlag, bei ihm haben sie sich gesammelt. Alle sind gekommen, die das Leben ausgespuckt hatte. Alle, die in der Religion keinen Trost mehr gefunden haben, weil das ganze System nur noch auf Bravheit und Tüchtigkeit aufgebaut war, nur die Edlen und Reinen geduldet und die Schwachen links liegen gelassen hat. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden, sagt der Text. Gott selber kommt als Hilfe, Gott will helfen, Gott will nicht noch eins draufgeben, Gott will, dass wir sicher wohnen, er will sammeln, er will alles wieder zurechtbringen. Er will uns so helfen, dass wir nie wieder ausgestoßen werden, nie wieder von ihm fortgejagt werden. Gott will uns heimholen und diese Heimat, die soll nie wieder genommen werden. Ein ewiges Bürgerrecht, ewige Geborgenheit bei ihm, in ihm. Und dann kommt noch ein ganz starkes Wort, Jahwe ist unsere Gerechtigkeit. Das heißt nichts anderes als, kein Mensch muss sich seitdem seine Gerechtigkeit vor Gott selber schaffen. Mit diesem König, mit diesem Hirten kommt etwas in die Welt, das eine klare Botschaft in sich trägt. Schluss mit allen Versuchen, vor Gott das Unmögliche hinzukriegen, gerecht zu werden. Schluss mit aller religiösen Leistung, sie bringt ja doch nichts. Schluss mit aller Verzweiflung, weil das Beste, das ohne Gott zustande kommt, doch nicht ausreicht, um vor Gott zu bestehen. Schluss mit aller Heuchelei, mit der wir uns gegenseitig nur Sand in die Augen streuen und Gott ist nicht beeindruckt. Schluss mit allem frommen Theater, mit unseren Verrenkungen. Jahwe selbst, der ist eure Gerechtigkeit. Wenn dieser König kommt, dann wird er nicht noch unerfüllbare Forderungen und Gesetze erlassen. Das heißt es, dieser König wird die geforderte Gerechtigkeit selber erfüllen. Er wird selber vollbringen, was von uns erwartet wird. Und das königliche Wort Jesu am Ende seines Lebens vom Kreuz herab wird heißen, es ist vollbracht. Vom Kreuz herunter verkündigt er den Freispruch, der das Urteil aufhebt und den Menschen wieder vor Gott stellt, erlöst, vergeben, begnadigt, freigesprochen. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Das ist das Ende aller Ängste. Christus, unsere Gerechtigkeit, heißt auch, wir stehen vor Gott makellos da. Das Neue Testament hat eine ganze Reihe von Bildern, in denen es immer wieder davon redet, dass wir umkleidet sind mit Christus. Er ist unsere Gerechtigkeit. Gott sieht uns durch die Makellosigkeit, Tadellosigkeit, Schönheit Jesu. Ob man an den verlorenen Sohn denkt, der ein neues Gewand bekommt, an das weiße Leinen der Braut im Buch der Offenbarung, an die weißen Kleider bei der Hochzeit, zu der man geladen wird. Ganz egal, welches Bild du nimmst, immer wieder spielt eine Sache eine Rolle. Er ist meine Gerechtigkeit. Wir tragen ihn am Leibe. Und es gibt nicht wenige Ausleger, die sowieso davon ausgehen, dass wenn Jahwe im Alten Testament genannt wird, von niemand anderem im Grunde die Rede ist, als von Jesus Christus selbst. Denn der, der später sagen wird, ich bin, hat bereits im Alten Testament eine kräftige Bezeugung, ich bin, der ich bin. Jahwe, Jahwe. Christus, unsere Gerechtigkeit, dann geht die Sonne auf über einem Leben, weil ich wissen kann, alles ist gut, und das Leben kann noch einmal beginnen. Und so wird Christus der gute Hirte. Unendlich fürsorglich, erbarmend, mitleidend, mittragend, geht uns jeden Weg voraus, begegnet allen Schwierigkeiten und Härten zuerst, lädt sich alle Lasten eines kaputten Lebens auf. Und um diese Sache mit dem Hirten noch etwas zu vertiefen, ein Blick in Hesekiel, Kapitel 34, noch einmal ein großes Kapitel über Hirten und ich lese uns die ersten Verse. Das Herrn Wort, Hesekiel 34, das Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden, sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben, sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut, irren umher auf allen Bergen, auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Und im Vers 11 nur so spricht Gott der Herr, siehe, ich will, da ist es wieder, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie sich von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen, will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen, aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Vers 16, ich will das Verlorene suchen, das Verirrte zurückbringen, das Verwundete verbinden, das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Es ist interessant, es gab auch nach dem Exil durchaus noch gute geistliche Führer, einen Esra, einen Nehemia, Zerubabel, Sacharja, Haggai, Maleachi. Aber sie werden überragt von einem, den uns Hesekiel hier ankündigt. Zu seiner Zeit steht er noch am Horizont. Wir schauen zum Teil schon zurück, aber auch noch weiter voraus. Nun das Erste, die ersten Verse im Kapitel 34 beschreiben eine seelsorgerliche Katastrophe. Es ist ein dramatischer, sehr trauriger Text. Denn wenn das Schwache nicht getröstet wird, gestärkt wird, wird es immer schwächer, bis es zusammenbricht. Wenn das Kranke nicht geheilt wird, wird es immer kränker, bis es stirbt. Wenn das Verwundete nicht verbunden wird, dann verblutet so ein Mensch und verkrüppelt für den Rest seines Lebens. Wenn das Verirrte nicht zurückgeholt wird, kommt es schließlich in der Fremde und in der Verwirrung um. Wenn das Verlorene nicht gesucht wird, dann vergisst man sogar, dass man etwas verloren hat. Und eines Tages ist der Verlust nicht wieder gut zu machen. Und das wenige Starke, das noch da ist, von dem sagt der Prophet, es wird niedergetreten, sodass auch noch der letzte Widerstand im Volk gegen den Verfall zusammenbricht. Und ich möchte nicht grob sein, aber ich komme halt so ein bisschen immer wieder auch herum. Und dann erzählen Leute auch, wie es mit ihrer Gemeindeerfahrung ausschaut. Und manchmal habe ich diesen fatalen Eindruck, dass das, was Hesekiel hier beschreibt als seelsorgerliche Katastrophe, auch in Gemeinden durchaus an der Tagesordnung ist oder zumindest gehäuft vorkommt. Diese Menschen erzählen mir dann von Enge und von Härte, von Grobheit und Lieblosigkeit, die sie erfahren, und wie oft es kein Erbarmen gibt mit Schwachen und Gescheiterten, dass sie Opfer von Machtmissbrauch wurden und gelegentlich auch von anderem Missbrauch. Und dann geht es in manchen frommen Gemeinden so zu, dass das unter den Teppich gekehrt wird, weil man ja mit dem Bruder schließlich barmherzig umgehen muss. Die Liste ist endlos und traurig. So oft Forderung und keine Ermutigung. Als Jesus einmal das Volk sieht, Matthäus 9, Vers 36 und Markus im Kapitel 6, ab Vers 30, da lesen wir von Jesus, es jammerte ihn. Als er die Menschen sah, jammerten sie ihn, denn sie waren wie eine Herde ohne Hirte. Und das Wort für jammern ist ein ausgesprochen starkes Wort im Griechischen. Splachnitzomai. Das ist ein Krampf in den Eingeweiden beim Anblick von Elend. Als Jesus diese Leute sieht, verloren, verwahrlost, veruntreut, orientierungslos, nicht geweidet, da krampft sich bei ihm alles zusammen. Es ist ein Schmerz, der über das Auge am Herzen fast vorbei direkt in die Magengrube fährt. Und dann lesen wir interessanterweise beim Markus zumindest, als er dieses Elend sieht und es sich nicht wegschiebt, sondern darauf einlässt, hielt er ihnen eine lange Predigt. Ich sage in Klammern gerne dazu inzwischen, das größte Werk der Barmherzigkeit ist, dass man sich um das Elend kümmert, das mit dem verlorenen oder nicht vorhandenen Heil zu tun hat. Nein, nicht nur Speisen und Decken und Quartiere und bei Asylanträgen helfen. Das ist wunderschön, gehört dazu. Aber das eigentliche Werk der Barmherzigkeit, das am Ende auch entscheidet über Heil und Unheil, gerettet oder verloren sein, das eigentliche Werk der Barmherzigkeit ist, das Wort des Lebens nicht vorzuenthalten. Und Jesus gibt am Ende beides. Eine kräftige Dosis Wort des Lebens, eine lange Predigt und dann noch eine ordentliche Jausen, sodass sie alle gesättigt in jeder Hinsicht nach Hause gehen können. In dieser seelsorgerlichen Katastrophe zweitens, wo der Hesekiel in den Versen 1 bis 6 vom 34. Kapitel sehr deutlich wird, lesen wir dann im Vers 11, siehe, ich will mich meiner Herde selber annehmen. Und damit rückt eine Figur ganz in den Brennpunkt des Interesses. Nachdem die Hirten bis jetzt versagt hatten, redet er von einem ganz anderen Hirten. Es wird einer sein aus dem Hause David. Er wird Fürst und Knecht zugleich sein. Ein Fürst, der Knecht ist, und ein Knecht, der bei und nach aller Niedrigkeit Fürst sein wird. Das eine weist auf seinen Dienst auf Erden hin, das andere auf seine Herrlichkeit und seine Herrschervollmacht. Und es wird ein zutiefst seelsorgerlicher Mensch sein. Ein richtiger Hirte, fürsorglich, wachsam. Einer, der mit seinem Leben selbst für seine Herde eintritt, der sein Leben lässt für die Schafe. Dieser Dienst des Hirten wird dann allerdings, wie gesagt, weiter reichen, als dass er nur die äußere Notlage seines Volkes wendet. Der rechte Hirt wird nicht nur den Untergang in den Strudeln der Geschichte verhindern, er wird auch vor dem letzten Ertrinken in den Wassern des Todes bewahren. Er wird aus letzter Verlorenheit heimsuchen. Das heißt, er wird suchen, um heimzubringen. Er wird die Menschen aus der Heimatlosigkeit, die aus dem Verlust der Heimat bei Gott kommt, zurück ins Vaterhaus bringen. Er wird selber den Weg gehen, den jeder Verirrte gehen kann. Er wird nicht nur Wunden, die andere geschlagen haben, heilen. Er wird die Todeswunde aus seinem Leben wegheilen. Nicht nur Linderung, sondern Leben bringen. Und er wird der Schwachheit ein Ende bereiten und neue Kräfte bringen. Und er wird die besten und fettesten Weidegründe auftun. Er wird Ruhe bringen, die nur der hat, der auch ein beruhigtes Gewissen hat, weil er weiß, dass sein Fall bei Gott gut aufgehoben ist und positiv erledigt wird. Und er wird aus aller Herren Länder seine Herde sammeln. Und er wird nicht nur ein Land, sondern eine ganze Welt zur Weide geben. Und alles, was sich ihm anvertraut, bleibt unter seinem Schutz und seiner Fürsorge und Pflege. Und dann heilt er die Verwundungen der Seele und die Verirrungen des Geistes. Ein richtiger, guter, schöner Hirte. Darum das dritte und letzte, Hirtendienst. Und da fragen, was das für ein Mensch ist. Und natürlich ist es auch uns gesagt, wie gehen denn wir miteinander um? Wir sind doch auch Menschen, die einander anvertraut sind. Wie schaut das aus, wenn wir nach der Art des guten Hirten miteinander umgehen? Eigentlich ist das Bild vom Hirten ein fast selbsterklärendes Bild. Spricht, wenn man in diese Welt ein bisschen hineinschaut, fast für sich. Der Graswuchs in den Weidegegenden war die meiste Zeit des Jahres spärlich. Hirten mussten mit ihren Herden weite Strecken von Weideplatz zurücklegen. Es war keine geruhsame Aufgabe. Die Landschaft selbst bot wenig Schutz. Der Hirte musste dauernd wachsam sein, die Herde ständig im Auge behalten. Das Hochland fiel zur Wüste hin steil ab. Es gab viele Schluchten und Abgründe, das Land war zerklüftet. Tiere konnten sich leicht verirren und in diesen Randgebieten der Zivilisation hausten wilde Tiere, Bären, Berglöwen, Wölfe und Hyänen. Ich war jetzt in Israel und habe eine Begegnung mit einer Hyäne gehabt. It was pretty scary. Zugleich waren diese Gegenden die Zufluchtsorte und Verstecke von Dieben und Räubern. Räuberische Banden, Beduinen, feindliche Stämme, missgünstige Nachbarn bedrohten die Herde. Viehdiebstahl war häufig. All die romantischen, idyllischen Bilder über das Hirtenleben, die wir so haben, treffen auf die Verhältnisse in Israel nicht zu. Manche haben ja noch so Bilder im Schlafzimmer hängen. Da ist ein Schäfchenwolkenhimmel mit Mond darüber und Jesus drunter mit dem Stab, blickt ein bisschen scharfäugig, denkt vor sich hin, sitzt da kontemplativ, blickt mild und sanft auf seine Herde mit Klosterfrau Melissengeist. Das trifft's alles nicht. Dem Hirten war eine Herde anvertraut auf Gedeih und Verderb in einer Gegend, wo alle äußeren Umstände gegen ihn waren. Das Überleben und Gedeihen der Herde hing von ihm ab. Und so genoss ein Hirte damals den Ruf des Mutes, der Fürsorglichkeit, dauernder Wachsamkeit, der Selbstaufopferung. Er war wirklich bereit, sein Leben für die Schafe zu lassen. Ausdauer, Kraft und Verantwortung waren für diesen Stand wichtig. Der Hirte lebte in der Verpflichtung, das Wohl der Herde über sein eigenes zu stellen. Es war ein harter und gefährlicher Beruf, der ganze Männer forderte. Die Schafherde im Gegenzug war das Symbol der Hilflosigkeit und brauchte besonderen Schutz. Sie waren bedroht von außen durch wilde Tiere, räuberische Menschen und gefährliche Verhältnisse. Von innen waren sie bedroht durch falsche, faule oder verantwortungslose Hirten. Schafe sind sehr leicht erregbar, in Panik zu versetzen. Eine gewisse Dummheit ist ihnen nicht ganz abzusprechen, sagen manche. Sie sind Herdentiere und ausgesprochene Gewohnheitstiere. Der gute und echte Hirte, das bedeutet ein Leben für eine Aufgabe. Der gute Hirte war ein hingegebener Mensch. Für ihn war es völlig selbstverständlich, dass er mit seinem Leben für die Herde und für jedes einzelne Schaf einsteht. Feinde, wilde Tiere und Räuber kamen an die Herde nur um den Preis seines eigenen Lebens heran. Er riskiert alles für die ihm anvertrauten Tiere. Und das heißt ein gefährliches Leben, viele schlaflose Nächte, Kämpfe mit Löwe und Bär, denkt an David. Der echte Hirte gibt sein Leben für die Schafe, er vergisst sich für die Herde. Und die besten Hirten wuchsen dann von Kindheit an in ihre Aufgabe hinein. Sie lernen vom Vater oder vom ältesten und erfahrensten Hirten. Sie hatten ein Vorbild, von dem, das sie als Leitbild für ihre Aufgabe bezogen. Sie identifizieren sich vollkommen mit ihrer Herde. Die Herde war ihr Leben und nicht nur ihr Lebensunterhalt. Der Hirte war verantwortlich für die Herde und selbst wenn einem Tier etwas zustieß, musste er den Nachweis erbringen, dass er schuldlos war am Tod dieses Tieres. Amos 3, Vers 12 haben wir das. Interessant ist, dass ein Hirte dann auch noch eine kleine, knappe, aber sehr zweckmäßige, aber wirkungsvolle Ausrüstung hat. Er ist ein Mensch, der unterwegs ist mit leichtem Gepäck, wo er dabei hat, was er braucht, aber mehr schleppt er nicht mit. Eine Hirtentasche hat er, eine kleine Packtasche aus Leder, darin bewahrt er das absolut Lebensnotwendige auf, Proviant. David verwahrt darin auch die Steine für seine Schleudern. Er hat eine Keule, die war am Ende mit Nägeln verstärkt und diente als Wurfwaffe zur Verteidigung. Dazu kam eine Schleuder als Waffe gegen wilde Tiere. Manchmal hat er sie allerdings auch verwendet, um mit einem gezielten Schuss einem Schaf, das vom Weg abzukommen drohte, einen Schuss vor den Bug zu setzen. Schleudern waren eine gefährliche und wirkungsvolle Waffe in der Hand eines geschickten Hirten. Einen Krummstab hat er dabei, den verwendet er zum Dirigieren und Leiten, entweder mit einem leichten Druck in die Seite oder durch Eindrehen in die Wolle. Da kann er das Viecherle wieder zurücklupfen. Abends passieren die Schafe einzeln unter dem Stab durch, den hält er so, und da gehen die Schafe unten durch, sodass er sehen kann, ob sich in der Wolle irgendwelche Parasiten eingenistet haben. Und wenn wir Psalm 23 lesen, dein Stecken und Stab trösten mich, dann ist da eine ganz interessante Sache im Hintergrund, wenn Hirten am späten Abend noch oder wenn in der Dämmerung mit der Herde unterwegs war, vielleicht durch ein Wadi gehen mussten, dann ging er immer voran und hat mit dem Stock gegen den Fels geschlagen, sodass die Schafe immer den Klang des Schlages hörten. Und sie wussten, der Hirte ist da, dein Stecken und Stab trösten mich. Ein Gefäß mit Öl hat er dabei. Schafe müssen in der Sommerhitze besonders vor Fliegen geschützt werden. Nasen, Augen, Ohren müssen immer wieder mal mit Öl gereinigt werden, weil sonst Fliegen ihre Eier da hineinlegen und es an den Schleimhäuten dann um die Sinnesorgane zu bösen Infektionen kommen kann. Und dann hat er eine Hirtensprache, das war eine Sprache aus nachgeahmten Tierlauten, eine bestimmte Klangfolge. Die Tiere einer Herde kannten die Stimme ihres Hirten und ihren besonderen Tonfall ganz genau und regierten darauf sogar mit einer Antwort. Die Stimme des Hirten wirkt auf die Tiere angstnehmend und beruhigend. Sie vermittelt ein Gespür für Geborgenheit durch die Anwesenheit, Nähe des Hirten und Sicherheit durch eine feste und zuverlässige Führung. Der Hirte setzt diese Sprache nicht dauernd ein, aber von Zeit zu Zeit lässt er seinen Ruf ertönen, damit die Herde wusste, er ist da. Bleibt die Stimme aus, werden die Tiere unruhig und unsicher. Man kann alles wunderschön übertragen, 1:1, gell? Natürlich ertönt der Ruf des Hirten vor allem in Momenten der Gefahr. Fremde Stimmen brachten die Herde in Schrecken und versetzten die Tiere in Panik, konnte sie sogar in die Flucht treiben. Die Schafe konnten unterscheiden zwischen der fremden und der vertrauten Stimme. Ich habe es schon erwähnt, das Wort vom guten Hirten, das Gut, Kalos im Griechischen, heißt eigentlich gut, trefflich, attraktiv, vertrauenerweckend, gewinnend. In dem Wort liegt ein gewisser Charme drinnen, eine gewisse Schönheit, Reinheit und Tadellosigkeit ist damit gemeint, eben einwandfrei. Beim Johannes lesen wir nicht im Griechischen der Hirte, der gute Hirte, sondern von der Grammatik ist das Wort nachgestellt, der Hirte, der Gute. Eine ganz besondere Betonung. In diesem Vertrauensverhältnis, das sehr von der Gutheit des Hirtens abhängt, spielt das persönliche Kennen eine große Rolle. Der Hirte kennt jedes einzelne Tier, und zwar durch seine Eigenheiten, seine Eigenarten, durch seine Geschichte, die er mit diesem Tier hat. Es sind keine Nummernchips im Ohr. Jedes Tier liegt ihm am Herzen. Wenn es verloren geht, sucht er es, bis er es wiederfindet. In Lukas 15, in Versen 3 bis 7, habt ihr diese schöne Geschichte von dem verlorenen Schaf. Und auch da täuschen so manche Vorstellungen über den wahren Sachverhalt ein bisschen hinweg. Das hat geheißen, für den Hirten ein Tier fehlt. Er weiß genau, wie viele Tiere in seiner Herde sind. Tier fehlt. Und jetzt lässt er die anderen in der Gemeinschaftshürde oder in der provisorischen Hürde zurück und macht sich in der Nacht auf die Suche. Nichts mit Tatort schauen, sondern Tatort aufsuchen. Wo ist das Viecherle hin? Wo liegt es? Irgendwann findet er es. Und was er findet, ist nicht ein nettes, zartes Lämmlein, sondern ein ausgewachsenes Schaf, vielleicht ein Mutterschaf, das stundenlang herumirrt, schwitzt, stinkt, blutet, voller Panik ist, störrisch und verstört. Und diesen Packen, den legt er sich auf die Schultern und schleppt ihn nach Hause, denn gehen kann's und will's nicht mehr. Das Hirtendienst ist kein einfaches Geschäft. Er führt dann durch sein Beispiel, nicht durch Anspruch und Gebot. Der Hirte geht immer der Herde voran. Er treibt sie nicht mit dem Stock an. Der Hirte begegnet den Feinden zuerst, schaut den Gefahren als erster ins Auge. Alles, was er von anderen erwartet, fordert, tut er zuerst, wenn wir es anwenden wollen. Und er führt an die guten Plätze, führt in ein Leben und volle Genüge. Hesekiel hat es drin, fette Weide, wunderbar, alles schön. Und einem guten Hirten muss die Herde nicht verhungern und verdursten, verschmachten. Unter dem guten Hirten ist man nicht dürr, trocken oder traurig, die Seele wird versorgt, das Herz wird satt. Drum folgt ihm die Herde willig, vertraut sich ihm an. Bei den Worten eingehen und ausgehen liegt im Hebräischen die Vorstellung von Sicherheit und Geborgenheit und Frieden zugrunde. Man kann sich angstfrei anvertrauen, Gewissheit des Schutzes auf der Weide und das Wissen um den Ort der Geborgenheit. Der Hirte lebt mit der Herde Tag und Nacht. Er teilt sein Leben mit der Herde, weil die Herde sein Leben ist. Es gab zwei Arten von Hürden. Eine in der Nähe des Dorfes im Schutz der Häuser, eine große und stark gebaute Gemeinschaftshürde. Da wurden die Herden bei Nacht der Dunkelheit hineingetrieben. Eine starke Tür schützt vor Angriff und Diebstahl. Der Türhüter wachte davor und die Tiere kannten ihn. Und am Morgen ging der Hirte in diese Gemeinschaftshürde, rief seine Tiere heraus, teilweise mit Namen, sonst mit einem Erkennungsruf und die Tiere folgen ihm hinaus auf die Weide. Eine andere Art von Hürde war die Sommerhürde. Zum Übernachten auf freiem Feld. Der Schutz war hier eine Steinumfriedung, oben mit Dornengestrüpp bewehrt. Und diese Hürde hatte nur einen einzigen Eingang. Und dann kommt das Tolle. Während der Nacht legt sich der Hirte selbst als Tür in diesen Eingang. Nichts und niemand konnte an ihm vorbei oder einfach über ihn steigen. Ein wachsamer Hirte merkt es. Im gleichen Kapitel in Johannes 10 sagt Jesus, ich bin die Tür. An die Herde kommst du nur über mich. Ich vertraue sie dir gerne an, aber du musst an mir vorbei und mit mir. Ich bin die Tür zu den Schafen. Ein Hirte brachte auch Einheit und er hielt die Schafe zusammen, nicht durch Einpferchen, sondern durch seine Gegenwart und sichere Führung. Die Einheit kommt aus dem Hören, auf seine Stimme, eine Gesinnung, die sich am Wort bildet. Und natürlich lässt ein guter Hirte sein Leben für die Schafe. Jesus ist dieser gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe, und wir haben da das Kreuz. Und er ist der gute Hirte, der durch seine Auferstehung und durch sein Leben der Herde neues Leben auch ermöglicht. Und als lebendiger Herr übernimmt er den Schutz und die Fürsorge der Schafe. Darum ist dieser gute Hirte auch das Urbild für jedes menschliche Hirtenamt, für eine komplette, selbstvergessene Fürsorge bis hin zur Preisgabe des Lebens. Wenn wir heute über Wege in ein Amt reden, dann sollten wir die Hirtenkapitel in der Bibel gründlichst studieren. Denn da ist die Vorlage. Das Sahnehäubchen bringt Jesus dann selbst in Johannes 10 und ich lese uns diese Verse zum Schluss. Eigentlich Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater, wir sind eins. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für dieses Vorbild des Hirten. Danken dafür, dass du dich deiner Herde selber annimmst, dass sie dir nicht gleichgültig ist, sondern dass ihr Elend dich beschäftigt und bewegt. Danke, dass du mehr zu geben hast als nur Brot für den Magen, sondern auch die Speise für die Seele. Danke, dass du als ein Hirte weißt, das Wohl liegt in beiden, dass unsere Seele genährt und gesättigt ist durch dein Wort und durch dich selbst. Und dann gibst du auch gerne anderes, was zur Notdurft des Leibes nötig ist. Und Herr, wir danken dir auch, dass du der König der Gerechtigkeit bist. Dass das, was du erworben und erstritten hast, uns vor dir makellos und schön darstellt. Ich danke dir für die Ausblicke, die die Propheten geben, auf dich, auf dein Amt und dass es uns dann noch einmal plastisch und deutlich wird, wer du bist und vor allem, wer du für uns bist und wie du mit uns umgehst. Ein guter, schöner, tadelloser Hirte, dem unser Herz und das Herz seiner Herde am allermeisten ein Anliegen ist. Dafür danke ich dir. Amen.